Schön hier zu sein in Ihrer Markuskirche. Ich habe vorhin ein wenig darüber nachgedacht, wie gut Ihre Kirchendecke vorher ausgesehen hat, weil ich mich daran erinnere, dass wir die Ende meiner Zeit hier, also vor 2000, irgendwie um 1,5 Meter nach oben versetzt haben. Es war ja alles mal sehr viel niedriger und der Raum sollte mehr Luft kriegen. Für Ihr Singen war das jetzt richtig gut, dass er alles gemacht hat. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich habe hier was aufgeschrieben, aber ich fange anders an. Ich werde demnächst 60 und es ist jetzt ungefähr 50 Jahre her, also ich war vielleicht 10, weil ich war ja auch schon 12. Da saß mein älterer Bruder, 6 Jahre älter als ich, nachts mit einem Tonbandgerät am Radio, noch so ein richtiges Tonbandgerät mit Spulen und langen Bändern und nahm eine Sendung auf mit einigen Schlagern. Da sang immer abwechselnd wie Remathieu und Julius. Also, das war Anfang, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ich war jeweils noch nicht konfirmiert, mein Bruder war schon. Und da gab es ein Lied von Udo Jürgens, und wenn Sie mal ins Internet gehen, googeln Sie das mal, Udo Jürgens, Ich glaube. Und der Titel geht weiter, Ich glaube, diese Welt müsste groß genug, schön genug, bunt genug, rund genug für uns alle sein, sich daran zu erfreuen. Das ist der Vers. Und das singt er mit großer Stimme, damals als junger Mann. Da gibt es auch eine Aufnahme bei Spotify, habe ich das gefunden, von 2013. Also da singt er das mit älterer Stimme, noch viel dramatischer. Ganz großes Orchester. Ich glaube, diese Welt müsste schön genug, rund genug, bunt genug, rund genug für uns alle sein, sich daran zu erfreuen. Und dann kommt, ich glaube, dass der Acker, den wir pflügen, nicht eines Menschen Opfer je verdient. Ich glaube, dass wenn die die Kriege führen, also wenn die die Kriege wollen, die auch führen, dann würden keine mehr geführt und so weiter und so weiter. Ein ganz tolles Lied. Und das hat in mir ausgelöst, wie das ja manchmal ist. Sie haben viel vorgegangen, Herr Paul, von Sehnsucht. Grenzenlos ist aber ein Sehnsuchtszustand. Sehnsucht ausgelöst. Und viele Sehnsüchte, die wir haben, die große Liebe, das große Vertrauen, atemlos mal durch die Nacht zu tun, das sehen wir eher, als was wir machen. 1989, der 9. November, das war ein Donnerstag. Ich wohnte in Pfarrhaus Mädels nach Arbeit. Und irgendwann an diesem Tag habe ich bestimmt den Fernseher angemacht und die Nachrichten gesehen. Und ich hätte nicht mehr gewusst, dass es ein Donnerstag war, das habe ich mir nachgeguckt. Ich habe geheult und ich konnte nichts weiter dafür sagen, als studierte Theologin, als Wahnsinn. Marie Rode hatte eine Partnergemeinde bei Leipzig, die hatten wir ein paar Wochen vorher, kurz vor dem 40. Jahrestag der DDR, im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs im Harz getroffen. Und damals waren da etliche Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher und Gemeindemitglieder, die waren in großer Aufregung und in riesiger Anspannung. Die Kinder der einen Familie waren schon weg, hatten einen Ausreiseantrag gestellt und ihn auch genehmigt gekriegt und waren im Westen. Andere hatten einen gestellt und hofften, dass niemand aus der Runde das wüsste. Unter irgendeiner Eiche hat mir das dann jemand erzählt nachts. Eine von unseren Kirchenvorstehern, die lebt schon nicht mehr, Marie-Louise Fischer, Gott hab sie selig, der hat einer von diesen Leipziger Kirchenvorstehern 2000 Westmark mitgegeben für die Tochter, die inzwischen im Westen war. Die hatten jahrelang irgendwie Geld von Westbesuch zusammengekratzt und da sollte das Kind jetzt kriegen. Frau Fischer hat mir, wie ich das Auto vorhin hier, die saß, nämlich unsere Frau Fischer, nicht gesagt, was sie da in der Handtasche hat. Bei der Grenzkontrolle hielt Frau Fischer den Atem an oder aber auch sie fing dauernd irgendwie an zu kickern, weil wir gerade so angespannt waren, als wir durch waren, da erzählte sie von diesen 2000 Mark und unser Atem stockte. Und plötzlich am Abend des 9. November, die Bilder im Fernsehen, wir haben sie gerade gesehen, plötzlich war die Grenze offen. Sonntagmorgen dann um 6 Uhr rief die Hilfsheimer Bahnhofsfunktion an. Frau Schöpfer, hier sind 2 junge Leute aus Leipzig, die wollen zu Ihnen. waren zwei Jugendliche aus der Jugendgemeinde, die kannten im Westen keinen, außer Partnergemeinde Marienrode. Und die hatten sich nachts auf den Weg gemacht, waren morgens um 6 hier und wollten jetzt abgeholt werden und saßen dann in Marienrode in der Kirche mit uns im Gottesdienst. Wahnsinn. Einmal in unserer Geschichte, in unserer bundesdeutschen Geschichte oder deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, ein wirklich glücklicher Moment. Ein Moment, dessen wir uns nicht schämen müssen, den wir ja nicht errungen haben, sondern die, die in Leipzig waren. Der Pastor der Partnergemeinde stand ganz oben auf der Liste der verdächtigen Subjekte, der potenziellen Staatsfeinde, gehörte zum demokratischen Aufbruch und fürchtete bei jeder Montagsdemonstration verhaftet zu werden. Wenn 3. Oktober ist inzwischen Feiertag, auf den hat sich ja das Erinnern auch weitgehend verschoben, dann sehen wir jetzt jedes Jahr wieder die Bilder, so wie eben, andere noch dazu, auch neue von blühenden Landschaften, die entstanden sind, um diese Erinnerung aufrechtzuerhalten. Dieses Geschehen an diesem, in diesem Oktober und November 89, das hätte sowas sein sollen, wie ein Gründungsmythos des wiedervereinigten Deutschlands. Es ist das vielleicht auch. Wir erzählen uns ja diese Wahnsinnsgeschichten. Wir erzählen uns ja, wo wir waren, wo wir von den Nachrichten gehört haben. Wir fragen die Zeitgenossen aus dem Osten, wo wart ihr denn, wo habt ihr das denn erlebt? Es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Aber heute ist Landtagswahl in Thüringen. Wir haben eben geguckt, 100, hoffentlich hat sich niemand gewundert, wieso wir aufs Handy gucken. 24% haben AfD gewählt. Die SPD ist auf 8,5% abgestürzt. Die Linken haben 29,2%, also zugewonnen. Herr Ramelow hat Erfolg gehabt. Die Grünen waren 5,5%. Und die FDP weiß noch nicht, ob sie in den Landtag kommt. Ein Viertel der Leute hat das Programm gewählt, das im Wahlkampf hieß, Wende 2.0, Deutschland zurück den Deutschen, Abgrenzung zu allen Seiten, gegen das Establishment, gegen die Presse, die nicht ordentlich berichtet, gegen Juden, gegen Schule, gegen Ausländer, Grenzen. Wie viele haben da wohl heute gewählt, in Zahlen, und was wird daraus? Das Glück des Aufbruchs und die tolle Geschichte und die Tränen und die Wahnsinnsmut und die wirklich herzliche Umarmung und der Sekt an der offenen Grenze angesichts der stinkenden Trabis, das ist Geschichte von damals und ist nicht so Gründungsmythos für uns alle gewesen und die Erzählung, auf die wir uns aufbauen, dass sie nicht jetzt schon heute wieder gefährdet werden wäre. Aber seien wir ehrlich, das kennen wir auch sonst im Leben. In der ganz großen Politik, davon höre ich aber jetzt auf. Wir kennen das auch im Privaten. Die ganz große Liebe, die Schmetterlinge im Bauch, das rosa-rote Gefühl, keiner ist so schön wie du. Für mich bist du schön. Und dann, ein paar Jahre später, nach 23 eigentlich Nüchternen und so viele Jahren, mit so und so vielen Tagen, irgendwann merkt, dass jeden Morgen und jeden Abend wieder die Zahnpastatur nicht zu beschreiben ist. Irgendwann merkt es. Und irgendwann kommt, was tue ich alles für dich und was tust du für mich? Nicht genug. Und dann kommen diese kleinen Steine, die nicht mehr zwischen uns gewesen waren am Anfang, weil wir ja nur noch zusammen sein wollen und alles gemeinsam bewältigen und nichts soll uns trennen und zwischen uns passt kein Blatt. Dann kommen die wieder, einer auf den anderen und bei Bedarf werden sie beschriftet. Und das geht. Das Neugeborene geht. Unser Glück ist vollkommen. Jacqueline, Laura, Kevin oder wie auch immer die Kinder heißen, Martinus, Augustus, Justin, ist geboren. Aber wehe, wenn Justin nicht mehr dieses aufgehende Sonne in der Familie ist, sondern Schatten mit sich bringt. Wenn das Kind anstrengend wird oder gar anders, als wir erträumt hatten, wenn das Glück des neuen Lebens das Leben belastet. Grenzenlos wäre doch schön. Wir könnten das grenzenlos großzügig sein, grenzenlos lieben, grenzenlos Verantwortung tragen, Leben ermöglichen, Würde gelten lassen, Leben teilen, Reichtum teilen, Güter teilen, Möglichkeiten schaffen. Irgendwie können wir das nicht. Mit meinem Gott kann ich nur Mauern springen. Das ist der Bibelspruch in diesem Gottesdienst. Ich bin keine Freundin vorschneller kirchlicher Idyll. Als wäre das so einfach. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wir sind, davon haben Sie auch gesungen in den Liedern, wir sind ja alle Menschen. Und dazu gehört seit Adam und Eva, dass wir Grenzen haben. Wir haben Grenzen. Unser Wollen und Vermögen hat Grenzen. Paulus, das gute Wollen will ich wohl, es verbringen kann ich nicht. Und wer von uns könnte diesen Satz nicht unterschreiben? Oder sagen wir manchmal, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und man bleibt auf dem Sofa sitzen. Wir sind längst jenseits von Eden, nicht im Paradies und noch nicht im Himmelreich. Noch nicht da, wo Gott will abwischen wird, alle Tränen und kein Leid wird mehr sein, kein Geschrei und kein Tod wird mehr sein, sondern wir sind auf dieser alten Erde unter dem alten Himmel und wir sind, solange wir hier unterwegs sind, alte Arme. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, aber aus meinen eigenen Kräften heraus oft nicht über meine Schatten. Nehmen wir eine Geschichte der Bibel, die Sie alle kennen, und ich will sie auch gar nicht groß vorlesen. Da war ein merkwürdiger Samariter. Zwischen Jericho und Jerusalem kommt einer unter den Räuber. Es gehen zwei an ihm vorbei, ein Priester, ein Tempeldiener, sehen ihn, lassen ihn liegen, gehen weiter. Sie, die ihr Leben Gott oder wenigstens dem Gottesdienst verschrieben haben, sie können nicht über ihren Schatten springen, denn sie haben es eilig, die Glocken läuten schon, sie müssen los. Ein Fremder kommt vorbei, ein Samaritaner, Ausländer, der gehört nicht zum Judentum, unrein ist er in ihren Augen, der hilft. Er wird den Überfallenen zum Nächsten. Und das ist dann aus Opferperspektive gesprochen. Der in Not, dem ist völlig egal, wer der ist, der hilft, woher der kommt, welche Farbe der hat, aus welcher Region der hat, welche Nationalität der hat, welches Geschlecht, ob es einem hilft. Aber spannend an dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter ist die Einladung. Da kommt nämlich ein Frommer zu Jesus mit seiner Lebensfrage. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erarme? Sehe ich wieder werden? Möchte bei Gott angenommen sein? Möchte wissen, Gott könnte Grund haben, ihn mal irgendwann auf die Schulter zu klopfen und ihn willkommen zu heißen in seinem Leben? Jesus sagt, was liest du denn? Was sollst du tun? Was steht in der Bibel? Gott liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten liebe dich selbst. Das steht in der Bibel, das kennt der fromme Mann, das finde ich auch wichtig. Soweit so gut, tue das und du wirst leben, sagt Jesus. Und jetzt ist der fromme Mann ein Mensch. Und jetzt stößt er an seine Grenzen. Wer ist denn mein Nächster? Fragt er. Liebe Schwestern und Brüder, der ist lieb. Der geht jetzt in intellektuelle Distanz. Aus der Frage, wie kann ich selig werden und Gott lieben und dann lieben wir dich selbst, wird jetzt eine sehr überlegte, sehr argumentationsreiche Unterhaltung. Der, der da fragt und dem die Antwort auf die Pelle gedrückt ist, verschafft sich Abstand, verschafft sich Raum, verschafft sich Zeit. Sein Gefühl ist irgendwie abwehrend. Es kann doch nicht sein, dass einfach jeder, egal wer, egal in welcher Lage, mein Nächster ist. Da muss es doch Regeln geben, da muss es doch Kriterien geben. Ich kann doch nicht grenzenlos lieben sollen. In diesem Moment war der fromme fern von einem Himmelreich, das er meinte, sich verdienen zu können. Der Sozialwissenschaftler Oliver Nachtwey hat ein Buch geschrieben, die Abstiegsgesellschaft. Ich finde das hochinteressant, da beschreibt er, wie es kommt, dass in unseren jetzt gerade aktuellen Zeiten wir wieder Grenzen aufbauen, Mauern hochziehen, Abgrenzungen stark machen, hier bei uns. Er beschreibt in der Bundesrepublik des Wirtschaftswunders und der Nachkriegszeit und auch noch bis weit darüber hinaus gab es das Lebensgefühl, wir befinden uns alle in einem Fahrstuhl, der verlässlich nach oben fährt. Und das hieß das Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger des Landes im Westen, und zwar aller Sorten und aller sozialen Schichten, es wird besser. Es wird immer noch besser. Das heißt, aus dem VW Käfer wird beim nächsten Autokauf ein Golf. So war das bei uns zu Hause. Aus dem Facharbeiterkind wird in der nächsten Generation ein Akademiker. Aus der Mietwohnung ziehen wir ins Eigenheim. Und aus dem Urlaub auf dem Zeltplatz in Italien wird ein Urlaub im Hotel All Inclusive. Also es geht darauf, der Fahrstuhl fährt verlässlich. Und nun, seit all unseren Finanz- und Wirtschaftskrisen und politischen Verunsicherungen, ist die Furcht aufgekommen, erstens der Fahrstuhl wird stecken bleiben und zweitens der fährt nun wieder runter. Und wir können nicht mehr sicher sagen, es wird alles noch schöner, besser, mehr. Und damit verbunden ist eine Beklemmung, eine Furcht, eine Unsicherheit. Und die Frage, wer ist denn mein Minister? Wir können doch nicht alle in unsere Sozialsysteme einwandern lassen. Wir haben doch nicht Platz für jeden Geflüchteten. Wir haben doch auf dem Arbeitsmarkt auch Konkurrenz. Wir müssen doch unsere Grenzen schützen. Wir brauchen doch ein Dublin-Abkommen, dass wer seinen Fuß nach Europa setzt, da seinen Antrag stellt, wo er als erstes den europäischen Boden betrifft. Wenn wir so werden, liebe Gemeinde, und wir tun es, weil wir Menschen sind, weil es fast unvermeidlich ist, was könnte uns dazu bringen, am Traum festzuhalten und dem Traum auch entgegenzuarbeiten? Ich glaube, diese Welt müsste groß genug sein. Wir brauchen, glaube ich, eine Anfangserzählung vom Leben, einen Gründungsmythos, nicht nur für das wiedervereinte Deutschland, sondern für unser Leben, den wir immer wieder aktualisieren und ins Lebendig halten, damit er gegen die Angst wie ein Grippeimpfungsserum wirkt, damit er gegen den Bacillus der Abgrenzung, der Furcht, der Beklemmung und gegen den Virus des Grenzenziehens ankommt. Was könnte dieser Mythos sein? Was könnte diese Lebenserzählung sein, auf die wir uns gründen? Ich glaube, als Christin, die ich ja bin, drei Geschichten, drei Grunddaten der Bibel und des Christseins könnten uns anstecken. Erstens, dass wir leben, wir, jede und jeder Einzelne von uns, ist Gottes Geschenk an uns. Wir sind nicht durch einen Entschluss und nicht durch Leistung ins Leben gekommen. Dass es uns gibt, so heißt das in einem neuen Lied, ist ein guter Gedanke Gottes. In seine Hände sind wir gezeichnet. In der Taufe hat er sich uns verbunden und verschrieben, hat uns seinen Namen tragen lassen und seinen Geist auf uns gelegt. Das ist alles geschenkt, unverdient. Die Erde, auf der wir leben, von der singt Udo Jürgens, diese Welt müsste groß genug, weit genug, rund genug, Grund genug für uns alle sein, sich daran zu erfreuen. Im Gesangbuch heißt es, die Erde ist des Herrn, geliehen ist der Stern, auf dem wir leben, drum brauche deine Zeit und sei zum Dienst bereit und so weiter. Die Erde ist universales Geschenk an alles, was da lebt. An jedem und jede, überall auf der Welt, auf allen Kontinenten, in allen Farben und Religionen. Mit allen Teilen der Sinn, über Grenzen hinweg. Und das Letzte, auch davon haben wir gesungen, Jesus am Kreuz, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu, sondern hat aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, schenkt seinen Frieden. Also in Christus, schau Gott uns so an, als schließen wir nie an unsere Grenzen. Und obwohl wir es tun, schaut er uns trotzdem an mit lauter Liebe und Großzügigkeit und Vergebung und Gnade. Drei Daten, dass wir leben, ist ein Geschenk. Diese Erde ist ein Geschenk an alle. Die Versöhnung, Gottes Gnade und Frieden, ein Geschenk an jede und jeden überall auf der Welt. Wie gewinnt dieses Narrativ, sagt man jetzt Neudeutsch, wir brauchen Narrative, also Erzählungen, die uns tragen. Wie gewinnt das Kraft? So manches Gemeinde gehört eine Kita, ich wünsche mir in jeder evangelischen Kita ein Jahrhundert, wo man hingehen kann. Dennis klaut mir mein Spielzeug und ich finde Dennis blöd. Und dann finde ich für meinen Dennis und seinen Kumpel in den Herbertzinkel, an den Herbertzinkel. Wie einigen wir uns über Spielzeug, aber Dennis Wunsch und mein Wunsch auf das Spielzeug haben beide ein Recht. Und welche Lösung finden wir jetzt? Und ich bin traurig, mir ist was passiert. Ja, haben sie gesagt, ich sehe blöd aus heute. Was wäre, was für den Herbert sehen will? Kann ja sein, dass ihm das einem nicht gefällt, wie du aussiehst, aber Gott gefällt es ihm. Das brauchen wir, das muss stark sein, das muss Fundament im Leben sein. Dann haben wir Impfstoff gegen die neuen Grenzen. Gott gebe uns, dass wir uns seiner erinnern, des Schöpfers, dessen er uns das Leben schenkt, der uns erlöst, der es vollenden wird. Und dann wird er mit uns sein, das hat er immer schon versprochen, aber wir eben auch mit ihm. Und dann können wir über Mauern springen und ab und an über unseren eigenen Schatten.